Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ein pralles Premierenprogramm in dieser Fazitnacht. Es geht los mit Hamlet am Schauspielhaus Bochum, inszeniert von Johann Simons, mit Sandra Hüller in der Hauptrolle. In Dresden brachte der Exilant Arpad Schilling sein neues Stück Elbfuge zur Uraufführung und in Osnabrück auf der Bühne. Da wollte ein Toter wiedergeboren werden und war, als sein Wunsch in Erfüllung ging, enttäuscht vom Leben, das er vorfand. In einer völlig unbekannten Oper namens Gercœur von Alberic Magnard. Gestorben ist Franco Zeffirelli, der Mann, der in den 60ern Jesus von Nazareth und Romeo und Julia verfilmt, unter vielen anderen Filmen. Und wir unternehmen einen Ausflug in die Kunstszene Diyarbakirs. Seit dieser Spielzeit ist Johann Simons Intendant am Schauspielhaus Bochum und dort wurde heute eine große Premiere gefeiert. Hamlet, für Simons die dritte Shakespeare-Inszenierung nach Othello und König Lear. Und er hat sich für die Hauptrolle Sandra Hüller geholt.
Ich nenne dich Hamlet, Fürst, Dänenkönig, oh. Gib Antwort. Sprich mit mir, lass mich nicht hängen. Sag mir, was ist, sag mir. Warum, was soll ich tun? Ach, armer Geist.
Hamlet, was ist los mit dir?
Ich will kein Mitleid. Ich bin deines Vaters Geist. Verdammt, zu brennen, zu sprechen. Und etwas aufzudecken und dir zu sagen, hör, hör, oh hör! Räche mich, wenn du mich geliebt hast! Räche den Mord, den gemeinen Mord! Hamlet, hör!
Mord!
Oh Gott!
Sandra Hüller gleich zweimal zu hören als Geist des gemordeten Vaters und als Prinz Hamlet, der diese Tötung rächen soll. So wie das klingt, wäre ich da gerne dabei gewesen. Aber dabei war Christoph Ohrim für Fazit bei der Premiere in Bochum. Herr Ohrim, ein Stück über den Wahnsinn, die Verzweiflung, die Unfähigkeit zu handeln. Wahrscheinlich auch heute Abend bei Johann Simons, oder?
Also den Wahnsinn hat man jetzt ja auch schon ein bisschen gehört in Sandra Hüllers Ausbruch, als der Geist des getöteten Vaters in sie fährt. Aber es ist schon so, dass man Hamlet natürlich nicht ohne diesen Wahnsinn erzählen kann, dass Johann Simons hier aber einen ungewöhnlichen Zugriff wählt. Er beschränkt sich auch in einer relativ strengen, kurzen Textfassung, die fast schon skizzenartig den Text abbildet, darauf, Hamlets Isolation zu zeigen. Derjenige, der jetzt dadurch, dass der Vatergeist ihn besucht hat, um den Mord weiß, der natürlich auch den Auftrag hat, seinen Onkel Claudius zu töten, diesen Mord zu rächen, der aber dadurch alleine ist, der keinen Zugang mehr hat zu diesem ganzen Hofgeschehen um ihn herum, der also einfach ein einsamer Mensch ist, der auf Sinnsuche sich begibt. Und diese Sinnsuche spinnt Simons dann noch ein bisschen weiter, sogar zu einem Generationenkonflikt, dass also er als der Junge, wie die anderen jungen Figuren in dem Stück auch, sich auflehnt gegen dieses überkommene, alte, verlogene System.
Und dann steckt da ja offenbar, so war es zumindest angekündigt, auch noch so ein bisschen Hamlet-Maschine von Heiner Müller drin, ne?
Da steckt sehr, sehr viel drin in dem ganzen Abend. Das ist also wirklich auch fordernd, was man hier vorgesetzt bekommt. Es gibt viele Ebenen. Zum einen natürlich die Handlungsebene. Das ist fordernd, aber natürlich auch, wenn es so kurz auf so wenige Szenen zurechtgeschnitten ist. Dann ist dieser Abend auch dadurch gekennzeichnet, dass er wirklich eine Befragung des Theaters als solches ist. Also der Schauspielsituation. Da stehen jetzt Schauspieler auf der Bühne und präsentieren diesen Text. Und sie gehen auch aus dem Text mal wieder raus, wenden sich dem Publikum zu, vielleicht auch mal mit einem Augenzwinkern oder mit einer eher lässigen Bemerkung, die auch zum Lachen anregt. Und die Schauspieler gehen auch einfach in die erste Reihe, Sitzreihe, setzen sich dahin, wenn sie gerade nicht spielen und gehen dann eben wieder auf die Bühne, werden teilweise auch auf die Bühne gerufen, dann von den Mitspielern, um wieder an dem Geschehen teilzunehmen. Das ist also wirklich sehr viel, was da geschieht. Und diese Hamlet-Maschine, die dann vorkommt, das ist dann nochmal wirklich eine Abrechnung mit der übergroßen Schauspielerei, dabei. Mhm. Da wird nochmal gesagt, dass man als Schauspieler auch bitte nicht rumblöken soll und so.
Ja, und dann die große Sandra Hüller in der Hauptrolle. Ich war eben schon ganz begeistert, allein schon von diesem Räuspern, was man da von ihr gehört hat. Sie ist ja nicht die erste Frau, die Hamlet spielt. Wie soll man das sagen? Was haucht, vielleicht muss man ja auch eher sagen, was schreit sie dieser Rolle ein?
Ja, ich finde das jetzt schön, dass Sie die große Sandra Hüller gesagt haben, weil sie in dieser Rolle des Hamlets eigentlich sehr klein ist. Also sie ist schwarz-grau gekleidet, eher unscheinbar und gibt dieser Figur in ihren ruhigen Momenten, wenn sie nicht dem Wahnsinn anheimfällt oder gerade von ihrem Vater besessen ist, wirklich etwas sehr Zurückgenommenes mit. Also das sind dann hängende Schultern, da wird nicht viel mit den Händen gearbeitet und im ganzen Tonfall ist das auch eher ruhig und fast flehend. Wie ich schon meinte, diese Isolation, dieses einsame kleine Wesen auf dieser Bühne, das eigentlich möchte, dass die anderen Figuren um sie herum endlich mal die Wahrheit sagen und sagen, dass es da Mord gibt und dass es da Intrige gibt. Und dann spielt sie das natürlich extrem exakt und berührend, diese Wechsel zwischen dem lauten Wahnsinnigen und diesem dann ganz Zurückgenommenen, das ist wirklich ein Fest, sich das anzuschauen.
Und man fragt sich bei einem Stück wie Hamlet natürlich immer ein Stück, das so fokussiert ist, auch auf die Hauptrolle, zumindest haben wir es ja so oft sehen können, ob da überhaupt noch Platz für die anderen ist.
Ja, wo kein Platz ist, da wird Platz gemacht und vor allen Dingen von Gina Haller, die als Ophelia, die auch Textpassagen von Horatio mit aufnimmt, also dadurch eh ein bisschen präsenter ist, mehr Textanteil hat auf der Bühne, die also diese Ophelia buschikos spielt, die Schauspielerin hat auch einen rasierten Kopf und da wirklich hochenergetisch mit vielen Zuckungen, großen Tränen und viel Geschrei sozusagen auch ein wenig als Gegensatz zu Hamlet diese Bühne dann eben mit dem großen Spiel voll macht. Daneben ist Stefan Hundstein als Claudius wirklich groß und auch da. Und besonders lustig noch Bernd Rademacher als Polonius, der diesen Berater von Claudius so als etwas gelangweilten älteren Herren spielt, der eigentlich alles schon gesehen hat und nur noch lakonisch abnickt, was übrigens auch dann zu vielen Lachern führt.
Dieser Johann Simons selbst hat ja im Interview gesagt, so ein Stück von Shakespeare, das sei für ihn immer wie so ein großes Fenster, durch das man in den Wald blickt. Wie war das denn? Worauf hat der Zuschauer denn auf der Bühne geblickt?
Ja, also Johannes Schütz hat wirklich keinen Wald aufgebaut, sondern eigentlich, man kann fast sagen, das Gegenteil davon. Es ist im Grunde eine leere Bühne. Man sieht auch im Hintergrund das Gewerk des Schauspiels, also die ganzen Streben und die ganzen Ketten und so weiter. Und der Boden ist komplett weiß. Man könnte sagen, das ist quasi ein weißes Grab, auf dem sie da spielen, diese leere Bühne. Ein bisschen der Trick daran ist, dass da noch zwei große abstrakte Formen oder Figuren da auf der Bühne sind. Das ist eine leuchtende weiße Kugel und eine schwere, schimmernde Kupferplatte, die so über ein Gelenk verbunden über dieser Bühne hängen. Da kann man sich jetzt fragen, was soll das bedeuten? Man kann es aber auch einfach lassen und das so als ästhetischen Eindruck mitnehmen, dass da etwas in der Schwebe ist, dass da Gegensätze aufeinandertreffen.
Alles in allem ein starker Abend, ja?
Ein sehr starker Abend, der berechtigt auch mit Standing Ovations gefeiert worden ist vom Publikum, ja.
Sagt Christoph Orem, unser Kritiker der Hamlet-Premiere in Bochum mit Sandra Hüller. Und am Dienstag ist die nächste Vorstellung. Diyarbakir, die Stadt im Süden der Türkei, unweit der Grenze zu Syrien, ist die heimliche Hauptstadt der türkischen Kurden. Bei den Kommunalwahlen gewann die pro-kurdische HDP. Wie diese Partei auch sonst dafür sorgte, dass Erdogans Partei AKP wichtige Metropolen verlor. In Diyarbakir sieht die Situation trotzdem alles andere als rosig aus, auch 3 Jahre nach dem Terroreinsatz der Erdogan-Regierung gegen die Kurden. Ingo Arendt war in Diyarbakir und hat sich dort in der Kunst- und Kulturszene umgesehen. Wie ist denn die Stimmung in der Stadt jetzt überhaupt?
Wenn man überlegt, dass eben vor 3 Jahren noch dieser brutale Antiterroreinsatz der türkischen Regierung dort unten tobte, bei dem fast die gesamte historische Altstadt Diyarbakirs mit dem Namen Syr zerstört worden ist, dann kommt einem die Situation, wenn man dorthin fährt, fast gespenstisch normal vor. Und nur wenige verschalte Einschusslöcher in den Häusern in der Innenstadt, die erinnern daran, dass hier eben noch vor kurzem heftige Kämpfe tobten und die kleinen, vergitterten blauen Panzerwagen der türkischen Polizei, die erinnern daran, dass die Stadt eben doch nicht so friedlich ist, wie sie scheint, sondern dass hier eine latente Spannung im Spiel ist.
Sie haben dort ja auch einen neuen Kunstraum besucht. Was ist denn das für ein Ort?
Ja, in so einer angespannten Situation, da kommt es einem natürlich wie ein Zeichen einer ganz unglaublichen Normalisierung vor. Man muss sich überlegen, die ganze Stadt, im Grunde arbeitet sie noch das Trauma dieser Kämpfe ab und des Ausnahmezustandes in der Türkei, der 2017 ja auch noch folgte. Und da sind zwei Künstler auf die Idee gekommen, einen Projektraum zu starten. Die beiden Künstler heißen Erkan Özgen und Cengiz Tekin. Zwei Künstler, die in den letzten zwei Jahren auch auf internationaler Bühne ganz bekannt geworden sind. Und die haben einen kleinen Projektraum gegründet, der nennt sich Loading. Und dieser Name ist Programm. Was sie damit signalisieren wollen, ist eigentlich, dass es hier um einen Neustart der kurdischen Kultur geht in der Stadt.
Und das heißt, es geht dort auch dann immer um den Kurdenkonflikt?
Es geht natürlich immer um den Kurdenkonflikt und es geht immer um Politik, wenn Sie so wollen, bei der ganzen kurdischen Kunst. Ich habe mit zwei kurdischen Fotografen gesprochen und da sagt mir diese Künstlerin, wenn sie hier in Diyarbakir leben, dann ist eben alles politisch. Und die haben ein Künstlerkollektiv oder ein Fotografenkollektiv gegründet, wo sie eben dokumentieren mit dem, was sie journalistische Fotografie nennen, wie diese Kämpfe dort unten eben Verheerungen angerichtet haben. Auch das Elend der Flüchtlinge nehmen sie auf. Und das war eines der Themen, mit denen ich da mit den Künstlern gesprochen habe.
Und haben Sie denn interessante Kunst gesehen?
Natürlich, die Kunst von Erkan Özgen ist, wie gesagt, bekannt. Möglicherweise erinnern sich einige Hörer an sein berühmtes Video Wonderland, was 2016 rauskam, wo eben der 13-jährige Mohammed, ein syrisches, taubstummes Kind, nur in Gebärdensprache erklärt, wie seine Familie von Kämpfern des Islamischen Staats hingerichtet worden ist. Cengiz Tekin ist der andere Künstler und der ist bekannt geworden dafür, dass er eben dieses Trauma der Gewalt, was über dem Land Kurdistan eben unten schwebt, die in einer sehr surrealen Bildsprache verschlüsselt. Solche Arbeiten habe ich auch dort gesehen.
Wie sieht denn das kulturelle Leben in Diyarbakir aus überhaupt, jenseits dieses einen Projektraumes?
Ja, die Kunst- und Kulturszene steht deswegen vor schwierigen Zeiten, weil eben der Ausnahmezustand 2017 nach dem gescheiterten Putsch gegen die AKP-Regierung in Ankara, im Zuge dieses Putsches sind eben alle kurdischen Bürgermeister in Kurdistan von der Zentralregierung ihres Amtes enthoben worden und durch Staatsverwalter ersetzt worden. Die haben als allererstes alle wichtigen Kulturinstitutionen geschlossen oder eben mit konservativen, islamisch geprägten Leuten besetzt. Nach der Kommunalwahl jetzt Ende März hat die HDP, also die Kurdenpartei, alle Rathäuser wieder zurückerobert, sitzt jetzt wieder an den Schalthebeln der Macht und sieht sich vor die Notwendigkeit gestellt, all diese Kulturinstitutionen wieder ans Laufen zu bringen. Und ich habe einen Künstler besucht, Firat Erdogan heißt er, Keramikkünstler Anfang 50, der eben quasi über Nacht jetzt vor wenigen Wochen zum Leiter der Städtischen Galerie von Diyarbakir berufen worden, der dann also dahin fuhr in diese Galerie, die in einem Park steht, wo lauter Jugendmusikschulen, Bibliotheken, Repetitorien für Studenten verteilt sind, sich das Haus eben anschaute und stellte fest, es ist leer. Der Vorgänger hatte die Sammlung und samt allen Katalogen mitgenommen. Und was ihm übrig geblieben war, war jetzt eigentlich nur die Teeküche, ein alter Computer und zwei Angestellte. Und der stand also stolz und verzweifelt in der von Wassergeschäden gekennzeichneten Ausstellungshalle und fragte mich, wo soll ich jetzt zuerst anfangen? Und das ist vielleicht ein Sinnbild dafür, wie es der Kultur insgesamt dort unten geht.
Jetzt wird ja kommenden Sonntag in Istanbul diese Kommunalwahl wiederholt. Spielt dieses Ereignis so weit entfernt, ganz unten im Land, in Diyarbakir, überhaupt eine Rolle?
Ja, Diyarbakir hat ja schon gewählt und der Rest der Türkei interessiert die Kurden jetzt eigentlich nicht so sehr, nachdem sie alle ihre Machtbastionen zurückerobert haben. Trotzdem ist die kurdische Hauptstadt natürlich bewusstseinsbildend, auch für die vielen Kurden in Istanbul, die bekanntlich wahlentscheidend sind. Und insofern war es kein Zufall, dass genau in der Woche, in der ich jetzt unten dort war, der AKP-Spitzenkandidat in Istanbul, Binali Yildirim, der ehemalige Ministerpräsident der Türkei, auf Stimmenfang nach Diyarbakir kam. Ein enger Vertrauter Erdogan, eine Zentralfigur des Korruptionsskandals im Jahr 2013. Dort durch den Basar zog, ein freundlicher älterer Herr, dort Tomaten und Babys betätschelte und dann auch das Wort Kurdistan in den Mund nahm. Eine Vokabel, für die man vor kurzer Zeit noch mit Geld- oder Haftstrafen belegt werden konnte, wenn man dieses Wort in den Mund nahm. Und ich habe eben ein paar Künstler gefragt, dieses Fotografenkollektiv, was sie davon halten und ob sie glauben, dass ein solcher Schmusekurs der AKP-Regierung gegenüber den Kurden irgendwie auf die Wahl Einfluss haben könnte. Und sie sagten mir, wenn die AKP gewinnt, verlieren die Kurden. Und wenn die CHP gewinnt, die kemalistische Oppositionspartei, dann verlieren die Kurden auch. Und daran können sie erkennen, welche Geisteshaltung die Kurden da unten haben. Also sie leben sozusagen in so einem Bewusstsein des in langen Jahren kemalistischen und islamistischen Staatsterrors gereiften Illusionslosigkeit.
Ingo Arendt war für Fazit unterwegs in Diyarbakir und hat dort die Kunst- und Kulturszene begutachtet. Die Karriere des ungarischen Autors und Regisseurs Arpad Schilling verlief im Prinzip seit seinem 17. Lebensjahr schnurstracks nach oben. Er gründete noch während des Studiums an der Theaterakademie das Ensemble Kreta Kör, ein Name, der bis heute für ganz innovatives Theater im Land steht. Dann wurde er international bekannt, nutzte Kreta Kör für Produktionen im Film- und Opernbereich und wurde damit zum Kritiker auch der politischen Situation unter Viktor Orban in seinem Heimatland und schließlich dafür 2017 als Staatsfeind abgestraft. Danach verließ er Ungarn. Diese Erfahrung schwingt vermutlich auch in seinem neuen Stück Elbfuge mit, das heute Abend am Staatstheater Dresden uraufgeführt wurde. Eberhard Spreng, Sie waren in Dresden dabei. Worum geht es da?
Ja, es ist ein Stück, in dem sich quasi zwei Stücke verbergen. Die Elbfuge ist eine Komposition eines älter werdenden Komponisten, heißt Martin Mulde. Und es ist ein zweites Stück und das erzählt die Geschichte von Lea, einer Rumänin, die in das deutsche Exil gekommen ist. Die Geschichte ihres Vaters, der in Rumänien Bürgermeister ist, in einer Landschaft, die Cyanid vergiftet ist, weil dort Deutsche Gold gewinnen und das große Umweltbelastungen mit sich geführt hat. All das wird aber erzählt in einer sehr kargen Bühne. Das heißt, wir haben keine Requisiten, wir haben auch keine Videoeinspielungen von Umweltzerstörungen oder anderen Themen, sondern wir haben sehr konzentriertes Schauspielertheater. Moritz Dürr spielt diesen Martin Mulde, den älter werdenden Komponisten, von dem wir später erfahren werden, dass er seine musikalischen Ideen einer jungen Studentin, einer Pianistin gestohlen hat, mehr oder weniger, Sophie Kamnitz. Wir erfahren von der speziellen Beziehung zwischen dieser Lea, der Rumänin, einer PR-Beraterin, und diesem Komponisten, der nun in Dresden ein Zentrum für zeitgenössische Musik installieren will.
Und da hören wir kurz mal rein.
Im Anfang war das Wort. Das Wort ist die modulierte Stimme. Musik also. Die Welt ist die Musik selbst. Seitdem die Teilchen des Universums aus ihrem unendlich dichten Origo zerstoben, wog die Musik in unserem Herzrhythmus, in unseren Atemzügen wie ein riesiger Fluss, der alles durchströmt. Alles um uns herum ist Musik.
Ja, die Musik ist da im Anfang. Wir hören die Stimme von Moritz Dürr. Natürlich ein ganz idealisierter Raum, wo also der Kosmos mitschwingt in allem musikalischen Tun. Wir erfahren aber als Kontrapunkt dann auch von der Sophie Kamnitz, dieser früh verstorbenen Pianistin, die dann auch auf die Bühne auftritt, in der Rolle von, gespielt von Ursula Hobmeier, was Musik für eine Quälerei ist, wie sehr sie sich jahrelang eingeschlossen hat in einem Probenraum und nichts anderes tun konnte, als mit diesem Klavier zu arbeiten und das Musik zu lernen. Also Musik ist ein sehr ambivalenter Raum eigentlich. Er ist im Idealfall kosmischer Energie und sie ist aber in ihrer negativen Begleiterscheinung eine grausame Qual. Wir erfahren aber auch von den Bemühungen von Rumänen, die Cyanidvergiftung rückgängig zu machen und so etwas wie eine Biofarm zu gründen. Wir erfahren immer wieder, wie Menschen versuchen, aus ihrem Elend, aus ihrem psychischen oder ihrem physischen Elend auszubrechen und sich Ideale zu schaffen, sich Hoffnung zu schaffen, immer wieder auszubrechen aus ihren komplexen Zwangsverhältnissen. Und wir sehen natürlich auch, wie sie damit scheitern. Und das in zwei verschiedenen Geschichten. Einmal bei der Gründung eines Zentrums für zeitgenössische Musik und einmal bei dem Versuch, ein vergiftetes Terrain zu sanieren und dort eine Biofarm zu errichten.
Das hört sich auch ein bisschen nach so einer Selbstbefragung an. Ist das ein typisches Stück Arpad-Schilling-Theater?
Es ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel für das, was er im Moment versucht. Arpad Schilling ist ja jemand, der mit einem sehr physischen, körperbetonten Theater auf sich aufmerksam gemacht hat. Wir erinnern uns, oder manche mögen sich erinnern, an W. Arbeiterzirkus nach Wojciech von Büchner. Das war in den Nullerjahren. Und das war ein ganz, ganz großartiges, körperbetontes, physisches Theater. Dieses Theater heute ist ganz anders. Es beruht schon auf starken Schauspielern. Moritz Dürr ist zu nennen, aber auch Ursula Hobmeier in der Rolle dieser jungen Pianistin. Aber auch die anderen Ensemblemitglieder sind durchaus beachtlich in ihrem Versuch, dieses sehr konzeptuelle Sittenbild von zwei Gesellschaften zu fassen. Es ist ein Schauspielertheater, was jetzt mit ganz wenig Requisiten oder fast keiner Requisite auskommt. Das Einzige, was wir auf der Bühne sehen, ist ein altes Piano. Ansonsten ist dieser Bühnenraum ein Versuchslabor für menschliche Beziehungen und die Frage, wie man sich und seine Projekte am besten in der Öffentlichkeit darstellt. Mhm.
Im Großen und Ganzen scheint es, haben Sie einen guten Theaterabend gesehen.
Einen intensiven Theaterabend auf jeden Fall, ein Stück, das deutlich besser gelungen ist als das Stück, das er vor kurzem am Berliner Ensemble vorgelegt hat, Der letzte Gast. Das war ein sehr konzentriertes Schauspielertheater. Es ist nur am Ende leider dann in eine Farce abgerutscht, streift also sozusagen all das ab, was es eigentlich sein wollte, nämlich ein sozialpsychologisches Theater à la Rainer Werner Fassbinder, ein großes Vorbild für Arpad Schilling. Und es ist dann doch wieder nur am Ende eine Farce, die erzählt, die Gesellschaft ist allzu absurd in ihren Verrichtungen.
Eberhard Spreng über die Uraufführung von Elbfuge, ein Stück des ungarischen Autors und Regisseurs Arpad Schilling, zu sehen am Staatsschauspiel Dresden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Jahreshauptversammlung des Deutschen Bühnenvereins ist in Nürnberg zu Ende gegangen. In den Führungsgremien des Vereins wurde eine weitgehend paritätische Besetzung mit Männern und Frauen erreicht. Der geschäftsführende Direktor Marc Grandmontagne sagte im Deutschlandfunk:
Wir haben im Präsidium, also das sind die Vorsitzenden der Gruppen, haben wir mittlerweile über den Vorsitz und die Stellvertretung eigentlich geschlechterparitätische Verhältnisse. Also wir haben 6-mal den Vorsitz und 6-mal die Stellvertreter, davon sind also auch gemischt. Sie sind alle männlich-weiblich besetzt und wollen auch in Zukunft stärker zusammenarbeiten. Es gibt viele neue Intendantin, das ist eine ganz schöne Nachricht, da tut sich im Moment sehr viel und es gibt ein großes Bewusstsein dafür.
Neben dem Thema Geschlechtergerechtigkeit befassten sich die rund 300 Intendanten, Regisseure und Theaterdirektoren auf der Tagung mit dem Umgang mit Machtmissbrauch und sexuellem Missbrauch an Bühnen, der Auseinandersetzung mit rechtspopulistischen Strömungen und dem Fachkräftemangel der Branche. Der ukrainische Journalist Ruslan Kozaba wird wegen antisemitischer Aussagen den Aachener Friedenspreis endgültig nicht erhalten. Nach einer Entscheidung des Vereinsvorstands im Mai entschied nun auch die Mitgliederversammlung gegen ihn. Kozaba sollte ursprünglich für sein Eintreten für Frieden zwischen den Konfliktparteien in der Ostukraine ausgezeichnet werden. Im Mai wurde bekannt, dass er 2011 in einem Video Juden die Verantwortung für den Aufstieg des Faschismus in Deutschland und des Kommunismus in Osteuropa gegeben hatte. Kozaba hatte damals gesagt, dass er seine Aussagen zutiefst bedauere und dass er diejenigen, die sich durch sie verletzt gefühlt haben, um Verzeihung bitte. Die Regisseurin Caroline Link wird für ihr filmisches Werk mit dem Helmut-Keutner-Preis der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet. Mit ihren Filmen wie zuletzt Der Junge muss an die frische Luft gelinge es Link immer wieder, emotional tiefgründige Themen einfühlsam einem breiten Publikum nahezubringen, so die Jury. Mit ihrer sensiblen Schauspielerführung sporne sie sowohl namhafte Darsteller als auch immer wieder junge Talente zu Höchstleistungen an. Der mit 10.000 Euro dotierte Filmpreis wird im November im Düsseldorfer Rathaus überreicht. Die bayerische Staatsregierung hat den Negativpreis Verschlossene Auster von der Journalistenvereinigung Netzwerkrecherche erhalten. Sie habe die Einführung des Informationsfreiheitsrechts blockiert. Außer in Bayern fehle das Recht zur Einsicht in behördliche Akten nur noch in Sachsen und Niedersachsen, so die Begründung. Die Verschlossene Auster wird jährlich an Menschen, Verbände, Vereine oder Unternehmen vergeben, die Journalisten bei ihrer Arbeit behindert oder Transparenz verhindert haben.
In Italien hatte der Regisseur Franco Zeffirelli absoluten Kultstatus. Jetzt ist er im Alter von 96 Jahren gestorben. Franco Zeffirelli, der Mann der großen hyperrealen Operninszenierung, der opulenten Verfilmungen, Jesus von Nazareth, auch von Shakespeare-Dramen 1967, der widerspenstigen Zähmung mit Elizabeth Taylor und Richard Burton. Ein Jahr später Romeo und Julia. Anfang der 90er Hamlet mit Mel Gibson und Glenn Close. Und natürlich ließen auch die großen Opernstars wie Pavarotti, Domingo und die Callas sich eine Zusammenarbeit mit ihm nicht nehmen. Jörg Seiselberg erinnert an eine Ikone des italienischen Kulturlebens.
Bei seinen letzten öffentlichen Auftritten war Zeffirelli seine schwere Krankheit anzusehen. Der Regisseur wurde in einem Rollstuhl von seinem Adoptivsohn geschoben, konnte nicht mehr aufrecht sitzen und kaum noch sprechen. Trotzdem, Zeffirelli war bis zuletzt produktiv und kreativ. Seine neue und letzte Traviata-Inszenierung ist die Aufführung, mit der kommende Woche die lyrische Festivalsaison in der Arena in Verona eröffnet wird. Für das nächste Jahr hatte der aus Florenz stammende Maestro ein Rigoletto-Projekt am Royal Opera House im Oman geplant. Begonnen hat die Karriere Zeffirellis, als er 1946 zur Theatergruppe von Luchino Visconti stieß. Bei Visconti, einem der Mitbegründer des neorealistischen Films in Italien, bewarb sich Zeffirelli zunächst als Schauspieler.
Visconti
sah mich beim Vorsprechen und sagte, ich hätte einen zu starken toskanischen Akzent. Und deswegen hat er mich abgelehnt. Aber er hat die Zeichnungen gesehen, die ich nebenbei als Zeitvertreib gemacht habe. Und er hat mich gebeten, als sein Bühnenbildassistent ein paar kleine Szenen zu entwerfen. Er selbst war ja nicht einmal in der Lage, einen Zeichenstift zu halten. Innerhalb weniger Jahre stieg der uneheliche Sohn eines Stoffhändlers vom Bühnenbildassistenten zu einem der bedeutendsten Opernregisseure der Welt auf. Mitte der 50er Jahre inszenierte Zeffirelli erstmals an der Mailänder Scala, später unter anderem an der Metropolitan Opera in New York und der Wiener Staatsoper. Sein Stil war unverwechselbar, seine Inszenierungen der klassischen Opernstoffe stets üppig und farbenprächtig. Er selbst pflegte mit Seidenschal und exklusiver Kleidung das Erscheinungsbild eines Dandys. Auch als Filmregisseur feierte Zeffirelli später Erfolge. Seine opulente Bildsprache übertrug er von der Opernbühne auf die Leinwand. Ende der 60er Jahre verfilmte er Shakespeares der widerspenstigen Zähmung mit Elizabeth Taylor und Richard Burton in den Hauptrollen. Die größte Anerkennung als Filmregisseur erhielt Zeffirelli für seine moderne, aber im Text originalgetreue Adaption des Romeo und Julia-Stoffes.
Ein Kuss von deinen Lippen und die meinen sind von aller Sünd entbunden.
Für seinen Romeo und Julia-Film erhielt Zeffirelli eine Oscar-Nominierung und einen David di Donatello, den bedeutendsten italienischen Filmpreis. Sein monumentaler Fernsehfilm Jesus von Nazareth mit einer Länge von 6 Stunden wurde Ende der 70er Jahre sowohl für den US-amerikanischen Fernsehpreis Emmy als auch für den Film Award der British Academy nominiert. Zeffirelli-Filme waren stets Filme des großen Gefühls. Er selbst räumt ein, er sei für Pathos und Gefühl anfällig.
Er wollte.
Manchmal muss ich selbst meinen, wenn ich gewisse pathetische Szenen meiner Filme sehe. In jedem meiner Filme sind Szenen, die zu Tränen rühren. Mir gefallen die großen Themen des Gefühls, auch der Tränen, die immer eine reinigende Wirkung haben. Es säubert dich, wenn du weinst. In der Tat, von denen, die nicht weinen, sollte man sich fernhalten.
Molto.
Zeffirelli war eng unter anderem mit Silvio Berlusconi befreundet, für dessen Partei Forza Italia 7 Jahre lang im italienischen Senat saß. Zeffirelli bekannte sich zu seiner Homosexualität, war aber gleichzeitig ein scharfer Kritiker der Schwulenbewegung. Der Homosexuelle sei niemand, der mit dem Hintern wackle und sich schminke. Homosexualität, sagte Zeffirelli, sei Griechenland, Rom, kreative Virilität. In der MeToo-Debatte hat der US-amerikanische Schauspieler Jonathan Cheek Zeffirelli vorgeworfen, er habe ihn sexuell missbraucht. Zeffirellis Adoptivsohn bestritt die Vorwürfe, der Regisseur selbst äußerte sich hierzu nicht in der Öffentlichkeit. Zeffirelli wurde 96 Jahre alt.
Der italienische Regisseur Franco Zeffirelli ist gestorben. Und an dieser Stelle setzen wir mal als schönen Kontrast ein völlig unbekanntes, ja fast verschollenes und auch teilweise rekonstruiertes Bühnenwerk, und zwar vom französischen Komponisten Alberic Magnard.
Thank you.
Ja, erinnert bisweilen an Debussy, Ravel, Franck, diese Oper Gercœur von Alberic Magnard, komponiert um 1900 herum und dann posthum 1931 erstmals aufgeführt. Heute Abend war Premiere in Osnabrück und mit dabei unser Kritiker Uwe Friedrich, der sich im Vorfeld schon einigermaßen begeistert über dieses Werk geäußert hat. Warum eigentlich?
Na, das ist so eine Musik für wirklich Musikliebhaber, Feinschmecker, Raritäten und Abstrusitäten-Sammler. Eine ganz, ganz untypische Oper. Der erste und der dritte Akt spielen in einem Jahr Himmel, möchte man nicht sagen. Das klingt schon so christlich. Es ist der leere Himmel. Gott ist tot. Der wird aufgefüllt mit dem Guten, dem Wahren und dem Schönen. Drei weibliche Allegorien und dem Leiden. Und der Titelheld Gercœur ist ein Republikaner, der aber scheitert, und im dritten Akt, er ist schon tot im ersten Akt, er darf nochmal auf die Erde, wird wiederum erschlagen von seinem bis dahin ihm folgenden Volk, das nun einem Populisten nachläuft, und im dritten Akt dafür kommt er dann wieder in den Himmel und wird verherrlicht. Mhm.
Ja, die Story hört sich jetzt einigermaßen bizarr an, aber das ist ja auch meistens nicht der Grund, weshalb man in die Oper geht, ne? Also weil Sie vom Feinschmecker sprachen, das bezieht sich dann wohl eher auf die Musik.
Das bezieht sich absolut auf die Musik. Das ist eine ganz eigene Tonsprache, wo man immer wieder denkt, oh, das ist eine Wendung, da hat er sich von Wagner inspirieren lassen, ohne dass er da klaut. Er hat selbstverständlich auch Hector Berlioz genau studiert, wie man Dramatik erzeugt im zweiten Akt. Er schreibt sehr in der französischen Tradition. Es gibt in dem Sinne keine süffigen Arien wie in der italienischen Oper, sondern es wird in langen Linien erzählt, reflektiert, aufeinander reagiert. Ganz spannend, wenn man sich auf dieses handlungsarme und reduzierte Tempo einlassen kann. Und um das schon mal vorwegzunehmen, das hat das Osnabrücker Publikum heute getan und hat zum Schluss sehr gejubelt.
Inszeniert wurde das Ganze ja von einem Mann mit recht gutem Ruf, Dirk Schmieding. Ne? Was hat er daraus gemacht?
Dirk Schmieding kann man nicht hoch genug dafür loben, dass er es im ersten Akt in dem im Grunde ganz schwarzen Bühnenbild von Martina Segner sehr reduziert spielen lässt. Wir sehen wirklich nur die Köpfe zunächst der singenden Person, eben also auch Georg Hörst, der wie gesagt tot ist und auch gar keinen Körper hat. Es wirkt alles sehr geheimnisvoll. Dann kommen diese Figuren der Wahrheit, der Güte und der Schönheit. Erinnert so ein bisschen an die Ornen vielleicht in Götterdämmerung, die dann mit ihm diskutieren. Der zweite Akt ist dann recht handfest. Erstmal gibt es eine Liebesszene im Bett, nämlich Giselle, die Geliebte oder die Frau von Gercœur, hat seinen Schüler, der sich jetzt zum Alleinherrscher aufschwingt, in ihr Bett gelassen. Dann steht auf einmal der Mann wieder da, der seit 2 Jahren tot ist. Das kann man sich vorstellen. Das führt zu großen Verwirrungen und Verwicklungen und Emotionen. Und auch da erweist sich Dirk Schmieding als ein großartiger Personenführer, der diese drei Hauptfiguren im Raum führen kann, dass klar wird, was die gerade bewegt. Wirklich sehr, sehr geschickt gemacht. Und im dritten Akt, das ist ja mit großem musikalischem Aufwand so eine Evokation von Unendlichkeit, einer sozusagen säkularen Unendlichkeit, was ja schon ein Widerspruch in sich ist. Und da wird zunächst, es spielt in der Gegenwart übrigens, es spielt nicht in einem Fantasiemittelalter, da sind erst Sanitäter am toten Gercœur, machen sie sich zu schaffen und dann wird er kremiert. Wir sehen, wie der Sarg verschwindet und dann die Asche in eine Urne gefüllt wird. Schließlich gibt es sehr schöne Videos von Roman Kusowski, wo das ganze Bühnengeschehen inklusive Zuschauerraum sich quasi atomisiert und in so eine Ewigkeit übergeht, was auch immer man sich darunter vorstellen mag. Das Ganze ist überhaupt nicht peinlich. Das ist bei so einem Werk eine riesige Errungenschaft. großartig.
Und war es musikalisch auch auf so hohem Niveau?
Absolut. Die drei Hauptpersonen sind Rhys Jenkins, der Ger Kör, Costa Latsos als Örtal und Susanne Wendt-Wunderlich als Giselle. Den zweiten Akt machen die wirklich zu einer ganz dramatischen Geschichte. Lina Liu ist die Wahrheit, die zum Schluss eben diesen Ewigkeitshymnus anstimmt, auch großartig. Dirigiert hat Andreas Hotz. Das Orchester hinreißend konzentriert bis zum Schluss, ohne in so eine Klangfarbenverliebtheit abzugleiten, bleiben sie in einem sehr kernigen Ton den ganzen Abend. Wirklich ein beglückender Opernabend mit einem Stück, das man nun tatsächlich seit 80 Jahren nicht sehen konnte. Also das hat keiner von uns vorher auf der Bühne gesehen. Die Osnabrücker haben sich rangetraut und auf ganzer Linie gesiegt.
Uwe Friedrich über die Premiere der Oper Ger Kör von Alberic Magnat am Theater Osnabrück, die wir übrigens nächsten Samstag am 22. Juni hier im Deutschlandfunk Kultur um 22.30 Uhr, also vor Fazit, übertragen.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Heute beginnen wir unseren Wochenrückblick mal anders als sonst, nämlich nicht locker flockig, so zum gemütlichen akustischen Wegschnabulieren, sondern mehr zum Mitdenken. Stellen Sie also bitte Ihre geistige Rückenlehne für einen Moment senkrecht. Unter der Überschrift »Die Unfähigkeit zur Freiheit« behauptete die Neue Zürcher Zeitung, in Deutschland herrscht ein zunehmend repressives Klima. Klaus-Rüdiger May diagnostizierte allen Ernstes eine Renaissance des Totalitären. Gott bewahre, dachten wir, schließlich werden 70 Jahre Bundesrepublik zumeist als recht ordentliche Absetzbewegung von der NS-Zeit gedeutet. Ist es damit etwa vorbei? Nun, hören Sie bitte genau hin, worin Klaus-Rüdiger May die Renaissance des Totalitären zu erkennen glaubt. Deutsche Medien erheben gegenwärtig die Jugend zu einer Art generationsgewordenem Willen, der sich die Zukunft nicht von den Alten zerstören lassen möchte. Nun ist die Radikalisierung der Jugend zur Durchsetzung bestimmter politischer Interessen in der Geschichte nicht neu. Vom sogenannten Kinderkreuzzug des Mittelalters über die Langemarck-Generation im Ersten Weltkrieg bis in die Zeiten von Hitlerjugend oder dem kommunistischen Jugendverband FDJ in der DDR wurde Jugend in ihrer Begeisterungsfähigkeit missbraucht. In den Archiven existieren noch die Bilder davon, als Studenten im Braunhemd in die Hörsäle einmarschierten und gegen jüdische Professoren lärmten, im Namen der Jugend die Liberalen zum Verstummen bringen wollten. Puh, ist das so? Instrumentalisieren totalitäre deutsche Medien, etwa die Greta Thunbergs und Rezos für ihre antiliberalen Interessen, so wie einst Hitler die Braunhemden für seine Missetaten? Nein, Klaus-Jürgen May, was Sie da in der NZZ verzapft haben, ist beides zugleich groteske Geschichtsklitterung und irre Verschwörungstheorie. Vielleicht hülfe es Ihnen, Verschwörungstheorien früher und heute in Kloster Dahlheim bei Paderborn zu besuchen. Laut Süddeutsche Zeitung eine ganz ausgezeichnete Ausstellung, von der die SZ übrigens den schönen Satz mitbrachte: Ich leide doch nur unter Verfolgungswahn, weil sie mich umbringen wollen. Aber noch einmal zurück zum Umgang der deutschen Medien mit der Jugend. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fixierte der Literaturwissenschaftler Roland Borgartz Ähnlichkeiten zwischen dem YouTuber Rezo und Georg Büchner. Sie wissen schon, Wojciech, Dantons Tod und so, bald 200 Jahre her. Was Büchner und Rezo anprangern, ist nicht allein das Handeln der Regierenden, sondern die große Kluft, die zwischen ihren Ansprüchen und ihren Taten klafft. Deshalb war Büchner und ist auch Rezo nicht sonderlich daran interessiert, mit den Regierenden zu reden. An dem, was die Regierenden sagen, ist gar nicht so viel auszusetzen. Es mangelt an Taten, nicht an Worten. Tut etwas, tut das, was ihr selbst sagt und tut es jetzt. Roland Borgartz über Rezo und Büchner in der FAZ. Handeln und Reden, das beherrscht er auch, aber am besten beherrscht er das Denken. Der Soziologe und Philosoph Jürgen Habermas, der am kommenden Dienstag 90 Jahre alt wird. Die Wochenzeitung Die Zeit widmete dem Jubilar unter dem Titel »Ein genialer Typ, fast ihr gesamtes Feuilleton«. Und siehe da, Karl-Heinz Bohrer erhob Jürgen Habermas, man käme von allein nicht drauf, zum ästhetischen Phänomen. Wie? Der schärfste Kritiker des Ästheten Nietzsche soll ein ästhetisches Phänomen sein? Atmete Bohrer, angefasst von seiner eigenen These, tief durch und konstatierte, so ist es. Das fängt schon damit an, dass Habermas wie ein Künstler aussieht. Er könnte ein Maler sein, ein Dichter sein, eine Erscheinung, von der man Unerwartetes erwartet, die überrascht. Dem entspricht eine bei seinen philosophischen Zeitgenossen, sei es Niklas Luhmann oder Dieter Henrich, unvorstellbare Eigenschaft, die Neigung zu metaphorisch ausgestatteten Zornausbrüchen, zu explosiven, blumigen Schmährede, wenn es sich denn so ergibt, öffentlich, aber auch sehr gerne privat. Impulsivität, nicht bloß, weil er ein Rheinländer ist. Karl-Heinz Bohrer, originell wie meistens, in der Zeit, in der die selbst gerade 90-jährige ungarische Philosophin Agnes Heller im Interview einen anderen Akzent setzte. Ich habe nur gute Erinnerungen an ihn. Ich respektiere und liebe ihn. Jürgen Habermas ist in jeder Situation ein anständiger Mensch und ein anständiger Bürger. Aber eine Agnes Heller wird in ihrem Alter, falls denn je, nicht mehr blind vor Liebe und sei es vor Liebe für Habermas. Deshalb fand sie auch kritische Worte. Jürgen Habermas glaubt an die Rationalität, das ist einfach schön in einer Welt, die von nicht-rationalen Instinkten beherrscht wird. Aber mit Habermas' Projekt, die Aufklärung zu radikalisieren oder zu Ende zu führen, hatte ich immer Schwierigkeiten. Welche Aufklärung denn? Um es im Bild des Dr. Faustus zu fragen, ist die Aufklärung der Teufel oder ist sie die Erlösung? Habermas gewichtet den Widerspruch innerhalb der Aufklärung nicht. Er will ihn im Grunde nicht wahrnehmen. Aber man kann nicht alle Widersprüche versöhnen. Wir halten mit dem Philosophen und Zeitautor Martin Seel fest, dass Jürgen Habermas sein Leben unerhört produktiv im Maschinenraum des Denkens verbracht hat, vertiefen uns aber nicht mehr mit der Tageszeitung in die großen Kämpfe der Theorie, die Habermas oft als Sieger sahen, sondern erwähnen, letzter Themenwechsel, noch rasch in aller Kürze, René Polesch wird ab 2021 Intendant der Berliner Volksbühne. In der FAZ zitierte Irene Barzinger Poleschs Maxime, die Praxis ist die Message, und kommentierte, die Idee mit der Praxis ist gut. Wie gut wird die Praxis beweisen? Wow, das war so pfiffig formuliert, da kommen wir jetzt nicht mehr drüber. Deshalb bleibt uns nur, Ihnen einen angenehmen Sonntag zu wünschen. Praktizieren Sie Ihre besten Ideen.
Ja, da schließe ich mich an. Das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Marietta Schwarz am Mikrofon.